überlegst dir, ob diese Szene ein oder mehrmal vorkommt, bekannt vorkommt. Es ist 19 Uhr. Vielleicht bringst du die Kinder ins Bett. Das ist erledigt. Oder vielleicht hast du auch keinen Kinder. Aber du beschließt, dich zu entspannen. Du schaltest die Nachrichten ein, vielleicht Tagesschau. Ach ja, die US-Wahlergebnisse oder Streiten, Krieg in diesem oder jenes Land, Corona, Wirtschaftskollaps möglicherweise. Stimmt, vielleicht entspannend ist nicht so passend im Moment mit den Nachrichten. Also geht man eher auf Facebook oder sozialen Mediennetzwerken. Lustige Bilder, auch Corona, Kurzarbeit für diesen Freund oder jenes. Auch nicht immer die schönsten Nachrichten für zum Entspannen. In dieser Nacht oder am nächsten Morgen, du gehst zu deiner stillen Zeit mit der Bibellese und zufällig bist du im Buch, zum Beispiel wie heute Morgen Jesaja oder Joel, wo es davon geschrieben wird, von die Sonne, die verfinstert wird, und die Mond, oder halt alle die schlimmen Dinge, die dort geschrieben sind. Auch nicht der friedlichste, entspannteste Lesestoff. Aber für viele, die die Bibel gelesen haben oder aus Büchern oder Filmen von der Endzeit gehört haben, ist es auch kein Geheimnis, dass sich die Dinge und die Lage für die Welt verschlechtern soll. Wenn du diesmal aber darüber nachdenkst, in dieser hypothetisch Bibelleserzeit, kommst du auf der gleiche Gedanke, den du schon einmal gehabt hast. Wie viele der schlimmen Dinge, die ich gelesen habe und von denen ich gehört habe, werden in der Welt wirklich passieren? Und noch persönlicher, wie viel werde ich wirklich durchleben müssen? Das sind sehr wichtige Fragen. Egal, ob es gerade jetzt ist, wo du dich Sorgen über den Mangel an Frieden und Sicherheit in der Welt machst oder auch in der Zukunft denkst. Und du denkst dir, wo werde ich meine Sicherheit finden können? Wann werde ich wieder Friede in dieser Welt erfahren können? Es ist eigentlich sehr natürlich für uns allen, dass wir von den Dingen, die wir um uns herum sehen, oder die Dinge, die wir Einfluss darauf haben können, dass wir Frieden und Sicherheit aus sie ziehen wollen, dass wir erwarten, dass wir jetzt Frieden und Sicherheit von sie bekommen können. Zum Teil passiert das, aber eine Garantie haben wir das nicht immer. Nach unserer heutigen Passage gibt es etwas, das wir tun können, um Frieden und Sicherheit zu haben. Es gibt Frieden und Sicherheit, aber nach unserem heutigen Text auch nicht, wo Frieden und Sicherheit normalerweise erwartet wird, wo die meisten Menschen in der Welt sie erwarten. Denn nach unserem heutigen Text sehen wir, dass die Rettung vor dem kommenden Gericht nur durch Jesus geschieht. Die Rettung vor dem kommenden Gericht geschieht nur durch Jesus. Und in keiner anderen Quelle finden wir echten Frieden und Sicherheit, die für uns jetzt gelten und auch in der Zukunft ewiglich dauern. Und die richtige Reaktion auf diese Tatsache ist deshalb: konzentriere dich darauf, dass Jesus das Heilswerk vollenden wird. Und vielleicht hörst du das und es dir scheint, dass du vielleicht noch mehr tun sollst, als einfach nur auf Jesus und sein Heilswerk konzentrieren. Ich sage das nicht als skeptisch oder dass ihr vielleicht auch skeptisch seid. Es hört sich eigentlich nicht so, ja, großartig an, oder? Es muss mehr geben, was ich tun kann, um Frieden und Sicherheit zu schaffen. Die Tatsache ist aber, dass das, was Gott von uns verlangt, nicht auffällig oder so beeindruckend ist. Aber was er verlangt, kannst du auch nicht allein schaffen. Obwohl es so einfach ist, können wir es nicht allein schaffen. Ein bisschen demütigend ist es nicht, oder zu denken, dass das, was Gott von uns erwartet, so einfach wäre, aber auch so manchmal schwierig für uns, Tag für Tag, Woche für Woche zu leisten, zu tun, darauf zu konzentrieren. Wir sind einfach abgelenkt von die echte geistliche Wahrheit, mit dem wir unser Leben führen sollen, im Blick haben. Aber Gott sei Dank macht Gott es möglich für euch heute und in dieser kommenden Woche. Du kannst dich darauf verlassen, dass Jesus dich vollständig retten wird, dass er seinen Heilsplan zum Ende führen wird, dass das gut für dich ist. Und das wird den Unterschied für dich machen, heute und diese Woche. In deinem Leben, es wird den Unterschied machen, wenn du auf Jesus und sein Heilsplan, seine Heiligung in seinem Leben konzentrierst. Unser heutiger Text konzentriert sich auf zwei Kategorien von Menschen. Und es gibt zwei Kategorien von Zuhörern auch heute. Vielleicht gibt's eine von jeden Kategorie heute, vielleicht nur eine Kategorie. Aber wir müssen beide im Auge behalten, da Gott das für uns hier in diesem Text tut. Du gehörst heute zu einer oder der anderen Gruppe. In der ersten Gruppe gehören die Großheiten von Menschen. Die sind die Leute, die nicht glauben, das, was in Gottes Wort steht und der Herr Jesus nicht als ihren persönlichen Retter kennen, angenommen haben. Und in der zweiten Gruppe sind alle, die Gottes Botschaft in der Bibel verstanden haben und an Jesus, Gottes Sohn, als ihren Retter geglaubt haben, abgesehen von ihren eigenen Werken. Ich hoffe, dass alle von euch gehören den zweiten Gruppe. Aber wenn nicht, ist diese Botschaft, diese Predigt heute für euch, für dich, heute wirklich wichtig, da die Botschaft, dass dir echte Frieden und Sicherheit von die größte Gefahr, gibt's diese Botschaft heute dir und die Wahrheit, die du brauchst, um diese Sicherheit zu bekommen. Die erste Tatsache, die Gott durch Paulus hier anspricht, liegt noch in der Zukunft. Und wir sehen, dass die Errettung vor dem kommenden Gericht, das Gottes zukünftigen Gericht über die Welt, wird nichts im Wege stehen. Wir können das ein bisschen modifizieren und sagen, nichts menschlich im Wege stehen. Paulus schreibt in Vers 1 und 1 bis 2 an die Thessalonicher, die er schon Zeit mit ihnen gebracht hat, mit denen er schon Zeit gebracht hat. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch nicht zu schreiben. Paulus wusste schon, dass die Thessalonicher schon von ihm und Timotheus über dieses Thema viel gehört hat. Er müsste sie persönlich gelehrt haben, was im Alten Testament steht, was wir in Joel und auch in Jesaja und anderen Stellen auch gibt, was wir schon heute Morgen gehört haben, wie die Zeiten und Zeitpunkten vorangehen würden, was sie für Gläubigen heißen würden. Aber hier, um euretwillen, werde ich ein bisschen tiefer darauf eingehen, was der Tag des Herrn bedeutet, was es heißt. Der Tag des Herrn, wie wir schon in Jesaja und Joel gelesen haben, bezieht sich nicht nur auf einen einzigen bestimmten Tag, sondern auf eine Phase, einen Zeitalter. Es ist eigentlich noch ein zukünftiges Zeitalter. Im Alten Testament damals sprach Gott durch viele seinen Propheten über diesen Tag, zum Beispiel aus Jesaja und Joel, aber auch aus Zephaniah. Es wird durch ihren Aussagen klar gemacht, dass diesen Tag nicht einen angenehmen Tag sein wird oder Zeiten wird, sondern einen Tag des Gerichts, einen Zeit des Gerichts. Wer würde verurteilt und wofür? Die Propheten bezeichneten den Tag, an dem Tag, als dem Tag in die Geschichte, wo Gott sich angreifen wird, um sein gerettetes Volk zu rechtfertigen, seine Feinde zu vernichten und sein Reich zu errichten. Diese drei Ziele hat Gott vor mit dieser Begriffe Tag des Herrn, das er noch in der Zukunft plante. Und Paulus schreibt sie, dass es so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, in Vers 2. Dass es so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Der ganze Punkt, auf den Paulus hier hinaus will, ist, dass zu dem Zeitpunkt, da der Tag des Herrn kommt, diejenigen, die Gott verworfen haben, selbst überrascht sein werden, dass es einen Angriff überhaupt auf ihr Reich gibt. Dass es überhaupt geben könnte, dass jemand sich in ihre Beschäftigung und in ihre Reich und Reichtum sich begreifen würden. Entschuldigung. Und hier das ganze Thema ist, dass Gottes zukünftigen Gericht wird unerwartet kommen, trotz wiederholter Warnungen. Wir haben schon gesehen, dass im Alten Testament das angesprochen wird, dass die Warnungen gegeben sind, dass es einen zukünftigen Gericht gibt, das kommen wird, dass Leute sich vorbereiten sollen auf diesen Tag. Aber hier auch gibt's sicherlich, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, sicherlich wissen Leute von Büchern und von Filmen, dass Gott eines Tages einen Tag des Gerichts haben wird. Aber viele Menschen wollen das nicht glauben und sie wollen das nicht hören. Aber das macht dennoch das Kommen des Tages unerwartet für sie, trotz dieser wiederholten Warnungen. Und in Vers 3 sehen wir, dass Gottes Gericht wird für sie leider unausweichlich Verwüstung bringen, trotz höchster Sicherheit. Diese Verwüstung haben wir auch in Jesaja gesehen. Und es kommt in diesem Vers zu uns, dass Paulus sagt, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, wörtlich sagt er, in dem Moment, dass sie sagen, wir haben es geschafft, wir haben es erreicht, Frieden und Sicherheit, da alle Leute wissen, dass es Gefahr in dieser Welt gibt und sie wollen ihre Sachen und ihre eigenen Leben davor schützen, aber sie haben nicht für die größte und die gefährlichste Gefahr berechnet. Eigentlich der Gott, mit dem jeder was zu tun hat, da jeder von Gott kommt. Jeder wird von ihm geschaffen. Und er hat Anspruch auf jeder, der auf dieser Welt lebt. Und deshalb, das Verderben ist verdient. Das Verderben wird sich plötzlich überfallen, trauen, da alle ihre Sicherheitsmaßnahmen überfordert sind. Alles, was sie getan haben, um sich sicher zu fühlen zu machen, wird überfordert. Wie die Wehen einer schwangeren Frau. Hier verwendet Paulus dieses bildliche Begriffe, um uns zu zeigen, wahrscheinlich zum Teil unserer Zuhörer heute, alle die Mutter, die heute zuhören, verstehen, was genau die Wehen heißen, wie sie sich anfühlen und wie unvermeidbar es ist, sie zu stoppen, bevor sie ganz bis zu Ende durchgedrungen würden. Alles, was sie dafür gelebt haben, alles, was sie geliebt haben, wird weg. Und dann Paulus, ohne diese bildlichen Begriffe, schließt diesen Vers mit einer deutlichen, klaren Aussage, um die Ernsthaftigkeit der Lage klar und deutlich zu machen, erklärte Paulus, es wird keinen Ausweg geben, sie werden nicht entfliehen. Die Verwüstung, die die Welt erfahren wird, wird für sie ausweglos. Die Lage wird endgültig hoffnungslos. Diese Gefahr müssen alle, die heute diese Botschaft anhören, müssen diese Gefahr richtig erkennen. Wie ordnen wir das alles ein? Was machst du mit dieser Erkennung, mit dieser Information, mit dieser Warnung? Die Warnungen, die Gott hier gibt, will er dich helfen, indem dass er will dich davon abhalten, dein Vertrauen für deine Sicherheit auf irgendetwas in der Welt zu setzen. Der Grund dafür, dass das Gericht verdient ist, liegt darin, dass jede Sünde dazu geneigt ist, Frieden und Sicherheit für sich selbst zu schaffen, unabhängig von Gott. Es ist noch nicht so weit, aber wie es in unserem Text steht. Aber die Gefahr ist dennoch da, dass du persönlich in diese Zeit der Gnade, diese Gnadezeit, wo es noch die Möglichkeit gibt, die richtigen Entscheidungen zu fallen. Die Gefahr ist dennoch da, dass du persönlich in der einen oder der anderen Weise dein Leben in Unabhängigkeit von Gott führen würdest. Das Suchen nach Eigenständigkeit und Sicherheit außer Gott von einem sogar Gläubigen hat man sogar praktische Atheismus genannt. Und das ist auch eine Gefahr, dass wir als Christen, dass wir als Gläubigen, als Geschwister im Herrn auch in dieser eine oder der andere Art und Weise unser Leben unabhängig von Gott führen würden. Aber Gott gibt heute die Lösung für das Problem, für diesen Gefahr. Hör auf deine eigenen Sicherheit und Frieden zu vertrauen und konzentriere dich darauf, dass Jesus das einzige Heilswerk ist, das einzige Heil ist. Und dass er sein Heil in dich vollenden wird. Die zweite Tatsache, die wir in unserem heutigen Text sehen, ist, dass obwohl viele Menschen die schlimmste Folge zu ihren Entscheidungen erleben werden, es gibt doch viele andere, die Gottes Rettung persönlich erfahren. Ich habe euch schon angesprochen, der zweite Gruppe, diejenigen, die zu Gott gehören. In Christus. Inwieweit aber macht die Rettung einen Unterschied? Eigentlich ist es die Rettung alles, was den Unterschied macht. Denn Gottes Verwandlung seiner Kinder befähigt sie, die schwierigsten Probleme zu überwinden. Gottes Verwandlung befähigt dich, die schwierigsten Probleme in deinem Leben zu überwinden. Was ist ein Beispiel, das Paulus hier an dem Paulus hier denkt, als eine schwierige Probleme. Eigentlich stammt es von deiner vorherigen Stelle, als du noch ohne Christus, außer Christus warst. Du hättest, vor dem, dass du zu Glauben gekommen bist, du hättest Furcht vor dem zukünftigen Gericht zu haben. Das haben allen, und deshalb gehen so viele auf ihren eigenen Sicherheitsmaßnahmen. Für viele in der Welt, wie ich schon gesagt habe, es ist Ohren stoppen. Sie wollen es nicht hören und sie hoffen, dass soweit es geht, dass sie es ausweichen können mit ihren guten Taten. Oder dass es überhaupt nicht wahr ist. Das ist einfach Irrsinn, was manche davon reden. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Und das hatten wir alle, bevor wir zu Christus gekommen sind, im Glauben. Aber jetzt haben wir echten Sicherheit können. Können wir echten Sicherheit haben und echten Frieden, da wir befreit sind, ohne Angst vor dem zukünftigen Gericht zu leben. Guck mal in diese kommenden Verse 4 bis 5. Paulus schreibt, ihr seid nicht in der Finsternis. Und dann wiederholt er am Ende Vers 5, wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Diese Wiederholung will Paulus für uns betonen, dass es eine Änderung, das schon gegeben wird, in unsere Identität, in unsere Stelle wozu wir gehören. Hier setzte Paulus seinen Gedankengang von Vers 3 fort mit einem Kontrast zur ungläubigen Welt hinsichtlich der Sphäre ihres Lebens. Ungläubige haben ihre Existenz, ihr Dasein im Bereich der Finsternis. Und die Heiligen, die Christen, die Gläubigen, gehören eine andere Sphäre. Wegen dass Gott Gläubige nicht der Sphäre der Nacht angehören, macht Gott für uns hier ist eindeutig klar, es ist unmöglich, dass der Tag des Herrn Gläubige überfallen könnte. Dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte, ist unmöglich. Er sagt, Paulus sagt es hier, es ist nicht, dass es könnte oder könnte vielleicht nicht, und es die Möglichkeit gibt, dass ihr, je nachdem, wie ich mich letztendlich entscheide, nein, ihr seid Kinder Gottes, wenn ihr in Christus Jesus seid, wenn ihr Söhne des Lichtes seid. Wie erkennt man, dass er Söhne des Lichtes ist oder eine Tochter des Lichtes? Paulus hier verwendet ein Bild aus die hebräische Begriffe oder hebräische Gedanke. Der Ausdruck, ein Sohn des Lichts, ist ein hebräischer Formel, die ihr Wesen als dem Licht zugehörig beschreibt. Die Figur drückt zudem eine innige Beziehung aus, dass sie mit dem Licht so eng verbunden waren wie Kinder mit ihren Eltern. Die Hebräer beschrieben eine Person als den Sohn von etwas, das sie vollständig beherrschte und kontrollierte. Diese neue Natur, und deshalb habe ich das Wort Verwandlung benutzt, weil man könnte es als Adoption oder auch als eine Ergebnis oder Resultat von das Neugeburt sehen. Aber egal, welche Begriff oder Bild vom Neuen Testament von Rettung man nimmt von diesen zwei, ist das Ende, ist das Ergebnis, das Resultat das gleiche. Wir haben eine neue Zugehörigkeit. Wir gehören Gott an. Wir sind Teil seiner Familie. Er hat uns adoptiert, ist ein Bild, der hat uns zu einem neues Leben geboren durch das Neugeburt und dadurch gehören wir nicht mehr dem Finsternis an, sondern wir gehören dem Licht an, dem Tag an. Mit diesem Verständnis können wir die echte Sicherheit haben, dass Gott nicht seinen Zorn auf sein eigenes Kinder ausgießen wird. Und wir werden tiefer darauf eingehen, wie genau Gott stellt alles das, wie genau stellt sich Paulus das alles klar in kommenden Versen. Aber das ist eine Gefahr. Aber eine zweite Gefahr ist, dass die jetzige Welt stellt uns auch viele verlockenden Fällen vor, die wir gerne tun würden, wenn wir nicht gerettet würden. Und sogar als Kinder Gottes scheinen die Dinge der Welt noch sehr verlockend an, zu uns an. Paulus hat hier geschrieben, lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen. Das Bild hier, das er so beschrieben hat als schlafen und dann später, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein, in Vers 6, versucht er für uns dieses Bild zu malen, als ob jemand schläft, was macht er? Der ist unbewusst, unaufmerksam, der merkte gar nichts um sich herum und kümmert sich um nichts um sich herum. Diese einfach Aufmerksamlosigkeit will er, dass die Christen, dass die Gläubigen in Thessalonich vermeiden, dass sie nämlich stattdessen wachen würden, dass sie wach bleiben würden. Wir haben schon vorhin gesungen, dass alle Glanzen der Welt verliert den Schein. Das sollte der Fall bei uns sein. Und das ist schon. Ich glaube, ihr habt das schon erfahren, dass die Sicherheitsmaßnahmen und das, was Frieden stellt, mehr und mehr nicht so zufrieden stellt. Wir haben auch schon von Zufriedenheit gehört, wie man das lernen soll im Vergleich mit die verlockenden Angebot der Welt sind. Wie zum Beispiel Black Friday, Cyber Monday, alles, was man noch für sich leisten kann und schaffen kann. Diese verlockenden Angebot unserer Sicherheit und Frieden und Zufriedenheit in der Welt, das können wir ablenken, das können wir verweigern, wenn wir Gottes Zurüstung und Ausrüstung für uns selber annehmen. Wie machen wir das? Paulus beschreibt es weiter in Vers 8. Wir aber, die wir deinem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Entschuldigung, ich habe Vers 7 überschritten. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Hier bezieht sich Paulus nicht unbedingt auf Fälle von Betrunkenheit und auch mit Schlafen hier, denn die Schlafenden schlafen bei Nacht. Das bezieht sich wieder nicht nur auf die Tätigkeit von Schlafen oder das Schlafen, sondern auf das, was man tut oder nicht tut, tun kann oder nicht tun kann, während es er schläft. Und betrunken bezieht sich nicht unbedingt auf, dass man betrunken wird, sondern die Tatsache, dass wenn man schläft, er unaufmerksam ist. Und wenn man betrunken ist, er kümmert sich ja nicht um diesen Stein, über den er stolpern könnte, oder dieser Wahn, den er gerade angerissen ist, oder an irgendetwas anderes. Er ist einfach aus seinen Gedanken, außerhalb seiner Sinne. Und das ist, wie Paulus für uns dieses Bild malen würde von Leuten, die nicht richtig erkennen die Gefahr der Welt. Und der fordert dann die Gläubigen in Thessalonica dazu auf, bleibe wach, denn es gibt wirklich echten Gefahr in dieser Welt. Und wenn wir nicht wachen und aufmerksam sind, werden wir dazu geneigt, in dieser Fälle einzufallen und davon gefangen zu werden. Was sind eigentlich die Gefahren? Ich habe schon ein bisschen angedeutet, aber es ist die Möglichkeit, es besteht noch die Möglichkeit, dass wir für die Dinge dieser Welt leben würden, dass wir uns mehr kümmern würden, um welche Paket von Amazon wir als nächstes bekommen werden, als was werden wir von Gottes Wort heute erfahren, lernen. Wie werde ich mit Gott weiter wachsen heute? Das habe ich selber damit zu kämpfen. Das haben wir alle. Es gibt keine Ausnahmen von dieser Versuchung für unsere jetzige Zeit und jetzige Kümmern zu leben. Und wie rüstet Gott uns dazu aus? In Vers 8 kommen wir schließlich jetzt zu diesem Punkt, wobei Paulus hier sagt, wir wollen nüchtern sein. Dieser nüchtern, wachen und nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Die Gefahren von, dass wir lieblos würden, treulos, Depression, Entmutigung sein würden, dass wir nicht zufrieden sein würden mit das, was Gott uns verschenkt hat, mit dem, was Gott uns verschenkt hat, die können wir uns davor schützen, wenn wir die Brustpanzer des Glaubens, wenn wir uns daran erinnern, woran haben wir geglaubt, worauf haben wir geglaubt, was sind die grundlegenden Wahrheiten, was ist es zwischen mir und Gott. die Liebe für anderen. Das ist ganz wichtig. Wenn wir nüchtern bleiben wollen, wir müssen aufmerksam auf die Nöten und auf die Bedürfnisse von anderen. Wir müssen sie Liebe zeigen. Liebe, das uns etwas kostet. Wieso? Weil, wenn wir nur für uns selbst leben würden, dann sind wir gleich in der ersten Fall wieder. Wir leben für unsere eigenen Sicherheit und Frieden und nicht für das, was Frieden und Sicherheit für den anderen stiftet, für ihre geistliche Wohl. Und das erfordert geduldige Arbeit. Geduldige Arbeit. Mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil, hier finden wir, dass das Ende noch vor uns liegt. Wir sind noch nicht angekommen bis ans Ende unserer Heiligung und wir müssen weiter erdulden und erfahren das, was schwierig in dieser Welt ist, die Versuchungen. Unsere Gedanken schützen vor die Versuchungen, dass ich mich erlauben kann für die Dinge dieser Welt, die so verlockend sind. Mütter zu Hause, die versucht werden, entmutigt zu sein und auch auf die Arbeit, an der Schule. In dieser Zeit ist es angepasst für uns alle, dass wir uns dazu ausrüsten lassen, unsere Sicherheit und Frieden nicht an meinen Arbeitsvertrag und nicht an, dass ich genügend Schlaf in den kommenden Nächten haben werden oder auch, dass die Kinder alles richtig zu Hause machen werden oder dass ich keine Probleme zwischen ich und meiner Frau habe, sondern eigentlich unsere Frieden und Sicherheit muss daran liegen, dass wir einander lieben werden, dass wir selber uns ausrüsten werden mit die Wahrheit aus Gottes Wort. Im Gebet, wie wir schon gehört haben, da es Gott gefällt, wenn wir uns zu ihm wenden im Gebet. Am Ende deiner Zeit hier auf die Erde, sei es, dass du zu Ende deines Lebens kommst oder dass Jesus dich mit ihm mit der Gemeinde entrückst, wirst du sehen, wie er dich durch alle schwierigen Herausforderungen und Probleme deines Lebens begleitet hat, wie er dich dafür ausgerüstet hat. Und die letzte Tatsache, die wir heute sehen, ist, dass nachdem alles für dich hier zu Ende gekommen ist, die Rettung durch Jesus, das er schon angefangen hat, ist das Einzige, was eigentlich mit echter Sicherheit und Friede endet. Gottes Plan zur Rettung seiner Kinder endet in einem dauerhaften Frieden und ist das Einzige, was im dauerhaften Frieden endet. Wie sieht man eigentlich dieser Frieden? Paulus schreibt in Vers 9 bis 10, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils. Auf der negative Art und Weise beschreibt Paulus hier, Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Seine Bestimmung für seinen Heiligen ist nicht auf Zorn gezielt. Wir haben das schon gesehen, weil da wir nicht Kinder des Finsternis sind, sondern Kinder des Lichts sind. Und positiv, eher positiv, schreibt Paulus, zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Realisation der gekauften Errettung ist das, was er hier darauf bezieht, sondern zum Besitz des Heils. Wir werden diesen Heil vollständig erfahren können. Und dann macht Paulus für uns hier klar, wie es sein kann, dass wir dieses Heils sogar die Möglichkeit dafür haben können. Das Evangelium mit 5 kurzen Worten verfasst er zusammen als der für uns gestorben ist. Das Evangelium, das Kern der Botschaft, dass Jesus für Sünde gestorben ist. Es gibt etwas hier in den kommenden Vers, der aber ein bisschen versteckt ist. Er schreibt weiter, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Aber der Herr hat gerade geschrieben, dass Jesus gestorben ist. Der Text sagte, dass Jesus gestorben ist. Ihr wisst aber die Antwort schon, wie kann es sein, dass wir mit einer gestorbenen Person leben können? Paulus hat es nicht hier explizit geschrieben, aber er hat schon in Kapitel 4 und in vielen anderen Stellen in der Bibel und im Neuen Testament stets klar, dass Jesus auferstanden ist. Er lebt schon und das macht uns sicher dann, dass es auch sogar eine positive Ende von des Tod für uns geben kann, von dem Tod. Und die nächste Frage sollte sein, was meinte Paulus mit, ob wir wachen oder schlafen? Ich dachte, dass er uns gerade aufgefordert hat, nicht zu schlafen, sondern wachen zu bleiben und nüchtern zu sein. Ja, hat er. Hier kann Paulus nur darauf beziehen, auf etwas anderes, außer seine Aussage von Vers 6. Sonst widerspricht er sich selbst. Wachen in Vers 6 war eine Eigenschaft von Gläubigen und Schlafen eine Merkmal, eine Eigenschaft von den Ungläubigen. Aber stattdessen hier spricht Paulus von verstorbenen oder noch lebenden Gläubigen, verstorben, die schlafen und noch lebenden, die wachen. Er verbindet diesen Punkt und seinen Punkt von Ende des Kapitel 4. Und hättet ihr in Erlangen in den letzten Wochen sein solltet, dann hättet ihr auch meine Predigt von Kapitel 4 gehört oder das Ende von Kapitel 4, wo wir sehen deutlich klar, wo am Ende 1. Thessalonicher Kapitel 4, Paulus machte klar, dass es keinen Nachteil oder Vorteil gibt, wenn Gläubigen sterben oder noch leben, wenn Jesus zurück in die Gemeinde entrückt. Es besteht keine Nachteil für verstorbenen Gläubigen, als ob sie nicht die Entrückung erfahren werden und mit die Heiligen, die noch leben, kommen werden. Eigentlich werden sie eher einen Vorteil haben, indem dass sie die Auferstehung persönlich erfahren werden. Und wir, die wir noch leben, wir werden die Auferstehung Effekt erfahren, indem dass wir auch umgewandelt werden in die Entrückung. Aber das alles beiseite. Hier beschreibt Paulus in dieser erste Teil des Passage, dass das Wachen oder Schlafen bezieht sich auf Leben oder verstorbenen Gläubigen. Und sein Punkt hier ist, dass wir werden mit ihm leben. Wir werden mit ihm leben, da er schon auferstanden ist. Haben wir diese Zuversicht? Das heißt, dass Gottes Heilsplan sichert ewigen Frieden durch den Opfertod Jesu. Am Anfang habe ich gesagt, dass alle haben Gottes Gericht verdient. Aber hier sehen wir, wie es überhaupt sein kann, dass Gottes Gericht nicht auf uns kommen soll, da Gott schon seinen Zorn auf eins seiner Kinder gelegt hat, nämlich Jesus. Jesus ist für uns gestorben. Der hat schon Gottes Zorn selber genommen, damit wir, wenn wir in ihm sind, durch Glauben, wenn wir diese Identifikation mit Jesus gehabt haben, dann ist er schon um unsere Willen gestraft worden. Und das bringt uns hier zu die friedlichste Ende unserer Zeit. Gottes Heilsplan bewahrt wahren Frieden durch evangeliumsbasierende Ermutigung. Gottes Heilsplan sichert den wahren Frieden und bewahrt den wahren Frieden durch evangeliumsbasierende Ermutigung. Das heißt, dass die Tätigkeiten, die wir in Vers 11 sehen, dass das rüstet einander dazu aus, die Frieden zu erfahren, jetzt und auch in der Zukunft. Paulus schließt diesen Abschnitt mit zwei kurzen Aufforderungen und etwas ermutigend. Paulus fordert sie auf, einander zu ermahnen, um bei dieser Wahrheit zu bleiben, bei der Sache zu bleiben, dass wir Jesus treu sein sollen, dass wir nicht die verlockenden Fällen der Welt eingeben sollen. Er baut einer den anderen. Die soll eine gemeinsame Aktivität sein, da jeder versucht, den anderen zu trösten, zu ermutigen, zu ermahnen, wie es einen gegenseitigen Nutzen geben. Wird es einen gegenseitigen Nutzen geben? Es ist wortwörtlich einer für den anderen und bedeutet, dass kein Einzelner in dieser Angelegenheit seine geistlichen Entwicklung für sich selbst ausreicht. Das heißt, jeder hier braucht ein anderer und viele andere, so weit wie möglich. So weit wie Gott euch eine starke, zahlreiche Gemeinde gesegnet hat. Und dass du auch benötigt wirst, anderen zu ermutigen, Nachrichten zu schreiben, Telefonat zu machen, einen Besuch so weit möglich im Park, mit Maskenauflagen, alles Mögliche zu erdulden, um anderen zu ermahnen, zu ermutigen. Wir müssen unsere Hoffnung auf die Vollendung Jesus Heilswerk in uns setzen. Wir müssen noch vertrauen, dass Jesus durch deine schwierige Erfahrung, durch meine jetzige Ringen, dass er sein Heilswerk in uns vollenden wird. Dass dies ein Teil davon ist, dass wir alles haben, was wir brauchen, dass wir deine Gnade, seinen ausreichenden Gnade haben und dass das, was noch vor uns liegt, ist echte Friede. Miteinander mit Jesus. Und Paulus endet ganz, ganz zum Schluss mit einer Ermutigung für sie auch, wie er es auch tut. Diese Ermutigung ist so wichtig, weil Wachstum von Gläubigen ist ein Ergebnis von geduldiger Arbeit. Die Thessaloniker hatten schon einander schon ermutigt. Und wahrscheinlich hast du schon in den letzten 2, 3 Wochen oder Monaten jemand ermutigt. Mach das nochmal. Mach das wieder. Hör nicht auf, da geistliche Wachstum ist ein Prozess und es erfordert konstant, ständig Pflege und Liebe und Ermutigung. Sie mussten weitergehen und du musst auch weitergehen. Ihr Lieben, ein Zitat ende ich aus einem Kommentar, das ich sehr prägnant fand. Wo immer Gläubige einander im privaten Gespräch und auch in ihrer Versammlung wie heute ermutigen und stärken, indem sie diese Wahrheiten berücksichtigen, einander zur Erinnerung aufrufen, wird es eine gesunde und blühende Gemeinde geben. Das will Gott. Gott will heute angebetet zu werden und er will diese Woche angebetet zu werden durch das Gehorsam zu deinem Wort. Und was fordert er dazu auf? Durch seine Gnade uns heute zu entscheiden, ich werde meine Hoffnung für Sicherheit und Frieden auf Jesus legen und auf keins andere. Und ich werde anderen ermutigen, dasselbe zu tun. Und bis Jesus wiederkommt, werde ich nüchtern sein und Aufmerksamkeit von die Versuchungen und die Versuchungen, meine Frieden und Sicherheit in andere Dinge herzustecken.